Ein wunderbares Lied. Gott ist treu zu uns. Liebe Freunde, Gott bleibt in seinen göttlichen Eigenschaften, so wie er immer schon war. Er bleibt treu. Die Frage ist, bleiben wir treu? Wir als Christen, wir haben auch das, was wir genießen dürfen in Gott. Und wir haben dort auch Treue zu halten. Gott zwingt nicht. Wir sind nicht Menschen, die gezwungen werden von oben, sondern Gott lässt die Freiheit. Ihr sagt, wie Paulus sagt im Galaterbrief, wir haben das, die Freiheit des Evangeliums. Und wir dürfen das, was wir selbst wissen, von Gott weitergeben. Nun zu unserem Thema. Ich habe einige Fragen, die ich gerne zwischendurch mal stelle. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, weil dann merke ich, ob ihr schon eingenickt, eingeschlafen seid oder ob ihr noch da seid überhaupt. Darf ich euch mal fragen, wie geht ihr mit diesen politischen Dingen, mit diesen wirtschaftlichen Fragen um, die es jetzt so in der Welt gibt? Jeder hört Nachrichten, nehme ich mal an. Ihr seid alle, zumindest ihr seht sehr gebildet aus. Und ich denke, ihr seid alle informiert, was jetzt in der Ukraine läuft. Übrigens, wir haben es gar nicht erwähnt, vom ersten Tag des Krieges sind wir dort bis heute jeden Tag unterwegs. Auch nicht nur in Kiew, der Hauptstadt, sondern in Cherson und im Gebiet, wo die Raketen wir sehen können. Das heißt, Menschen, die in Not sind, dort sind die Missionare, dort sollten die Christen sein. Nicht auf Abenteuer, sondern um helfen und um zu beten, um ihnen einfach beizustehen. In Israel gibt es Unruhen. Vor kurzem gab es Erdbeben im Gebiet Antakya, an der syrischen Grenze in der Türkei. Wir hören eins nach dem anderen von Kriegen, von Unruhen, von Katastrophen, auch die Naturkatastrophen sind nicht wenig. Und selbst auch in der Türkei sind wir vom ersten Tag, als das Erdbeben war und zigtausend Menschen verschwunden waren von der Erdfläche, unter dem Schutt, dass ich immer noch vor mir sehe. Wir sind vom ersten Tag dort bis heute einschließlich unterwegs unter Moslems. Und ich freue mich, dass jemand heute sogar unter uns ist. Ich denke, du kommst aus der Türkei wahrscheinlich, oder? Dort geboren. Aber du bist hier aufgewachsen. Aber du bist Türken. Gut. Sind auch bekannt. Wir haben dort auch Freunde. Ich werde nicht sagen, wo überall, weil wir sind sehr viel unterwegs und wir dürfen nicht alles preisgeben. Wird geheim gemacht. Aber das Evangelium, das ist nicht geheim. Das haben wir jedem. Und deswegen sind wir auch in der Türkei, auch in Armenien. Wir sind überall, Aserbaidschan, überall sind wir unterwegs, weil ich es noch gar nicht genannt habe. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn ihr von diesen Kriegen hört, wenn ihr von dieser Unsicherheit umgeben seid, wie fühlt ihr euch? Oder was macht ihr? Welche Gedanken verfolgen euch? Wie geht ihr mit dieser ganzen politischen, wirtschaftlichen Lage und die sehr unsicher momentan ist im Vergleich zu anderen Jahren? Wie geht ihr damit um? Ich möchte euch noch eine nächste Frage stellen. Ihr müsst nicht gleich antworten, aber für euch antwortet. Hast du persönlich einen Halt in deinem Leben? Hast du ein Fundament in deinem Leben? Ich reise sehr viel, nicht nur hier in Europa rum, sondern in unterschiedlichen Ländern. Wir sind eben solche Zigeuner, nenne ich uns, die hier und da übernachten müssen. Und wir sind nie so lange an einem Platz. Und wir hören und sehen, beobachten die Leute und vor allem auch Christen, wie sie mit diesen Informationen umgehen. Und ich stelle fest seit Jahren, dass die Leute sehr unsicher werden und das sind die Christen. Und ich frage mich, weshalb? Und deswegen ist diese Frage ganz berechtigt. Euch als Christen frage ich heute, gibt es einen sicheren Halt, so habe ich mein Thema überschrieben, in den wilden Stürmen unseres Lebens? Gibt es einen Halt? Viele kennen den Halt nicht. Aber wir Christen sind ganz ruhig. Viele kennen nichts von Jesus. Sie haben nie gehört die Botschaft. Und wir haben über 20 sogenannte unerreichte Völker, so heißt einer unserer Projekte, die wir seit Jahren führen, über 20 Völkerschaften, die von Jesus nichts gehört haben. Es gibt keine Gemeinde, keine Kirche, es gibt keine Christen dort. Und ich frage mich, wer wird ihnen das Evangelium geben? Wer wird ihnen einen Halt im Leben schenken? Wer wird ihnen das Fundament, auf dem wir so sicher als Deutsche sind, wer wird ihnen das Evangelium als Fundament weitergeben und sagen, du hast einen Halt? Darf ich noch eine Frage stellen, bevor wir so richtig auf die Predigt eingehen? Ich meine, wir sitzen ja sehr bequem, gemütlich, Däumchen drehen, Füße nach oben, nach der Arbeit zumindest, ja. Und wir machen uns das Leben ja ganz gemütlich. Als Christen meine ich jetzt. Aber machen wir uns auch Gedanken um Menschen, Millionen von Menschen, sie gehen verloren. Und wir streiten uns manchmal sogar als Christen über das, wie wir äußerlich aussehen, wie wir die Gemeinde strukturell aufbauen oder wie wir umgehen, die Form muss stimmen, die Kleidung muss stimmen. Versteht ihr, ich bin nicht gleichgültig über dem Aussehen. Nicht, dass er mich missversteht, sondern es ist wichtig. Aber es ist nicht das Wichtigste, liebe Freunde. Weil ich komme mit ihm aus vielen Regionen, wo Menschen verloren gehen, jeden Tag Tausende von Menschen. Sie haben kein Fundament, sie haben keinen Sinn im Leben. Sie wissen nicht, wo man einen Halt finden kann und sie wissen nicht, weshalb sie existieren. Aber wir Christen leben ein sehr gemütliches Leben. Uns geht es sehr gut, zumindest bis heute. Und morgen wissen wir nicht, ob der Krieg auch hier ausbricht. Wissen wir nicht. Nun, die Frage, gibt es einen Halt in meinem und deinem Leben? Ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich gehe mal von dem aus, was die Bibel uns sagt. Es gibt eine ganze Reihe von Psalmen, die geschrieben wurden, nicht weil sie einfach mal jemand hat sich hingesetzt und ein Dichter oder ein Komponist nennt man den, ja, setzt sich hin und beginnt etwas zu dichten. Die Psalmen sind geschrieben worden aus Erfahrungen, wo man Gott erlebt hat, als einzelne Person, als Gruppen, als Hauskreise oder auch als das ganze Volk Israel. Und so entstanden die Psalmen eins nach dem anderen und man hat entweder gute Tage erlebt oder notvolle Leid und Kummer, Schmerz. Und diese Erfahrungen, die Menschen erlebt haben mit Gott und mit Menschen, hat man praktisch in die Psalmen geschrieben und man singt und man tanzt sogar dabei. Und tanzen ist nicht gut für uns, ne? Aber die Juden machen das so untereinander. Bis heute. Und diese Psalmen, die haben solche gute Erfahrungen vermittelt. Und ich möchte nur eins dieser Erfahrungen uns mitteilen und wiederum die Frage stellen, anhand des Psalms, gibt es einen Halt in meinem und deinem Leben, worauf wir stützen können? Gibt es Zuflucht? Gibt es Ruhe, Frieden irgendwo zu finden? Lass uns einen Psalm lesen, einen kurzen. Psalm 46. Ich werde ihn in der Elberfelder Übersetzung lesen. Psalm 46, Abvers 2. Das sind die Koraiten, eine Gruppe von Menschen, die das geschrieben haben, also die Erfahrung gemacht haben. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wankten. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Nationen tobten, Königreiche wankten. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Wunderbarer Psalm, oder? Liebe Freunde, dieser Psalm wurde geschrieben, wie wir sehen, aus Vers 3 und 4 unter ganz schlimmen Umständen, wo Menschen in Not kamen, wo Bilder gebraucht werden, also symbolhafte Bilder, damit man in etwa versteht und sich vorstellen kann, in welchem Problem sie sich befanden. Und die Koraiten beschreiben hier so eine Situation, wo sie von Feinden umgeben waren, wo sie praktisch unter das Wasser gingen, wo sie untergetaucht wurden, wo sie nicht wussten, ob sie überleben können oder nicht. Das heißt, in Lebensnotsituationen befanden sich. Sie haben es erfahren, sie haben es in ihrem Körper erlebt und sie haben eine Schlussfolgerung gezogen, also ein Fazit. Und wie heißt es in Vers 2? Und das ist mein erster Gedanke. Liebe Freunde, die Frage war ja, haben wir einen Halt in unserem Leben? Ich weiß nicht, wie du denkst. Ich sage ja, ich habe einen Halt. Und in Vers 2 ist mein erster Gedanke und mein erster Halt. Da heißt es, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand reichlich zu finden. Liebe Freunde, wenn wir in Not sind, dann suchen wir nach etwas. Wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir nicht als Deutsch, ich meine, wir kennen uns da Deutsche, ja? Darf ich mal so ein bisschen offener mit euch reden? Ich bin auch Deutscher, aber ich bin in Zentralasien nur auf die Welt gekommen, aber als Deutscher. Und wisst ihr, wenn ich uns deutsches Volk so anschaue, wir mögen alles analysieren, alles in ihren ordnungsmäßigen, ihren Popolitschken, wie sagt man da jetzt, in Schubladen einordnen, ja? Wir mögen, wenn wir uns sicher fühlen, wir sind abgesichert in fast jeder Hinsicht, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber die Deutschen allgemein sind sehr abgesichert. Es darf nur nichts passieren, ich darf nicht unsicher sein. Und so leben wir als Menschen. Und diese Koraiten haben Gott in einer ganz schwierigen Situation erlebt und sie sahen nicht ihre Versicherung, nicht ihre Erfahrung, nicht ihre Kompetenz, nicht ihre Erfahrung, wo sie etwas schon aufgebaut haben, Karriere gemacht haben in ihrem Leben. Und sie sagen, all das ist nicht das, wo meine Zuflucht und Stärke ist, wo ich einen Halt finde, sondern worin? Und hier heißt die Antwort, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Liebe Freunde, wir als Deutsche sind sehr bekannt, gerade die Ausländer sprechen und die sehen das sehr gerne. Wir haben hunderte von Schlössern, Burgen und Festungen. Ich weiß nicht, kennt ihr euch gut aus, so ein Schlössern, Festungen? Ich bin begeistert von der Architektur. Ich bin kein Architekt, aber ich bin begeistert von dem, was ich so mittlerweile besichtigt habe. Wisst ihr, es gibt die Stadt oder so eine Burg, Burghausen. Hat jemand davon schon mal gehört? Ja? Ha, ich sage ja, ihr seht kompetent nicht nur aus, sondern ihr seid kompetent. Es gibt in Burghausen, das ist die längste Burg oder die Festung, die es in Deutschland gibt, deutsch-österreichische Grenze. Und da ist eine Festung, müsst ihr euch anschauen, wenigstens über Internet. Und diese Festung ist, wisst ihr wie lange? Das ist die längste der Welt. Es gibt ja 300, es gibt 500, ja. Und diese ist 1000, glaube ich, 4 Meter lang. Eine gewaltige, lange. Die längste. Und wir Deutsche, wenn wir uns über die Festungen und Burgen informieren und wenn wir sie besichtigen, erzählen wir den Missionaren erzähle ich öfters, aber das sind andere, so Touristen aus China, aus Japan, aus USA kommen welche und wir sind begeistert davon und wir rühmen uns als Deutsche mit diesen Festungen. Wisst ihr, die sind alle schön und gut. Ich bin begeistert von denen. Aber ich kenne ein Schloss, ich kenne eine Festung, die ist noch stabiler. Wisst ihr welche? Ich merke, ihr denkt sehr aktiv mit den Augen. Pupillen sehe ich die Kommentare schon. Vers 2 sagt, Gott ist uns Zuflucht. Es geht nicht darum, dass man in einer Möglichkeitsform von der Grammatik sagt, ich könnte mir vorstellen, ich habe davon gelesen, es könnte wahr sein, sondern hier heißt es Fakt, Gott ist. Grammatisch, merkt ihr das? Ist ein Unterschied. Das heißt, sie sind überzeugt, es gibt einen Gott und in ihm haben sie die Zuflucht und Stärke und den Beistand nicht in irgendwelchen Tagen, wo es uns gut geht, sondern in den Notsituationen. Lieber Christ, lieber Freund, ist dir bewusst, welchen Gott du hast auf deiner Seite? Ist es dir bewusst, dass du einen Gott hast, der dir Halt, Zuflucht, Geborgenheit, Frieden, alles gibt, was du brauchst, um glücklich zu existieren? Ist es dir bewusst, mit welchem Gott du zu tun hast? Liebe Freunde, mir scheint, wenn ich die Christen besuche und ich besuche hunderte von unterschiedlichen Gemeinden, dann schaue ich so in die Menge hinein und dann sehe ich ganz traurige, ernste Blicke. Wisst ihr, darf ich mal ein bisschen ironisch sein? Ja, ihr versteht ein bisschen Humor, oder? Ich hoffe, dass ihr mich dann später nicht steinigt. Wisst ihr, es gibt Mennoniten. Ich bin einer, deswegen darf ich mal ein bisschen ironisch sein über sie. Wisst ihr, die Mennoniten, die können nicht lachen. Sie haben klar eine ganz schwere Geschichte hinter sich. Wir haben heute davon gehört. Viele Baptisten und Mennoniten haben das erlebt. Sie kamen nie wieder nach Hause. Die Geschichte, der Kommunismus, das Regime hat sie so geprägt, dass sie nicht mehr lachen können. Es ist zu schrecklich gewesen. Ich habe persönlich als Kind Teile mitbekommen. Und trotzdem aber lache ich gern. Ich bin glücklich, weil ich Jesus kenne, meine Zuflucht. Und da gibt es Baptisten, die sich treffen und da gibt es auch andere, ich will keine Konfession mehr nennen, aber die blicken so ernst und manchmal denke ich, kennen die Christus? Oder sollte ich sie wieder evangelisieren? Wisst ihr, wir haben Jesus. Auch wenn wir Leid, Not und alles Schlimmste der Welt erlebt haben. Trotzdem sagt Gott, wir haben eine Zuflucht, wir haben den Frieden, wir haben Geborgenheit. Und wenn sich jemand freuen kann, wenn jemand fröhlich sein kann, dann sind es die Christen. Die Gesellschaft draußen hat sich nicht zu freuen. Sie kennt Jesus nicht. Sie erlebt keine gute Ewigkeit, wenn sie Jesus nicht annehmen. Aber ich und du, wir haben Gott. Deswegen haben wir eine Zuflucht. Wir haben einen Halt, ein Fundament fürs ganze Leben. Und nochmals, wenn er wollt, ob er wollte oder nicht, ich werde in der Ewigkeit sein. Ich hoffe, dass du dabei bist, dass du den gleichen Halt hast, die gleiche Zuflucht. Nicht aus deinen Werken, nicht aus deiner Frömmigkeit, sondern weil du überzeugt bist, Gott ist meine Zuflucht. Er gibt mir aus Gnade das ewige Leben. Mein zweiter Gedanke. Da heißt es nämlich, ich werde das jetzt überspringen, Vers 3, Vers 4, Vers 5 werden bildhafte Darstellungen gebraucht, um zu verstehen, in etwa welcher Not sie sich befanden. Die Korinther konnten sich nicht selber retten. Und trotzdem heißt es, du Gott bist in unserer Mitte und es ist eine heilige Stadt, in der wir wohnen. Er spricht einmal von etwas Heiligem. Und ich habe mich so gefragt, ich bin so ein bisschen kritisch, denkender Mensch, und ich habe mich gefragt, sind vielleicht es die Juden, die so heilig waren, dass Gott mitten unter ihnen wohnte? Ich meine, Juden sind schon gutes Volk, oder? Und das heißt ja auch, wir sollen die Juden segnen, was die Araber und Moslems überhaupt nicht verstehen können. Aber ich segne die Juden, trotzdem, dass sie komisch sind und trotzdem, dass sie Sünden haben und viele Fehler auch in der Politik, auch in der Wirtschaft. Es sind nicht immer ehrliche Juden, die wir antreffen. Ich kenne gute Juden, ich bin öfters mal dort gewesen. Aber ich segne sie, trotzdem. Aber ich habe mich gefragt vom Text hier, schaut mal in Vers 6, da heißt es, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen, also beim Horizont, Aufgang der Sonne. Liebe Freunde, ist Gott nur dort, als zweiter mein Gedanke, nur dort, wo Menschen fromm leben, wo Menschen es sich verdient haben und wo Menschen besonders viel Kenntnis über Gott besitzen, ist Gott nur dort unter ihnen und heilig? An einigen Orten Mimiken sehe ich schon die Antwort. Ich meine, haben wir es verdient, dass Gott mit unter uns ist? Ja, sind wir so gut? Sind wir so fromm? Schön, dass ihr mitarbeitet. Ich sehe viele Kommentare bei euch. Wisst ihr, ich meine, ihr könntet ja auch vielleicht so gut sein. Ich kenne euch ja zu wenig, deswegen bin ich sehr offen zu euch. Aber ich kenne mich, ich kenne viele Christen auf der ganzen Welt. Und die sind nicht so heilig. Neulich kam eine junge Dame auf mich in der Seelsorge zu und wir haben ein Gespräch geführt. Und sie hat mir Dinge erzählt, die ich nicht wahrnehmen möchte, aber sie sind wahr. Wir kennen das aus der Seelsorge. Und dann sagt sie, als Christ, als Gemeindemitglied, sagt sie, ich bin seit Jahren in dieser Gemeinde. Und ich habe mich so gefreut, in der Gemeinde mich wohlzufühlen und geistig zu wachsen, im Glauben. Und ich freue mich, dort mit Jugendlichen Gemeinschaft zu haben. Aber ich erlebe eine ganz schreckliche Phase. Ich will das nicht beschreiben, weil ich mich schäme. Ich sage, erzähl, weil du erzählst es nicht mir, du erzählst es Gott. Ich werde mit dir zusammen vor Gott treten und wir beten zusammen. Und dann sagt sie, einer der dienenden Brüder in der Leitung, er ist sehr angesehen, er hat Autorität, er wird ernst genommen. Aber dieser Mann spielt ein doppeltes Leben. Ich werde schon seit längerem vergewaltigt, missbraucht von ihm, aber er ist vorne im Gottesdienst bei euch. Und das weiß keiner. Das sind wir Menschen. Das sind wir Christen. Selbstverständlich will ich damit nicht zum Ausdruck bringen, liebe Brüder und Schwestern, entschuldigt, das überrumpelt mich einfach gefühlsmäßig, weil das nicht Dinge sind, die man ausdenkt, nicht Legenden, das sind Wahrheiten, die wir erleben in der Seelsorge. Und dann frage ich mich, es sind ja Christen, heilige Menschen, von Gott berufen, auserwählt, vor grundlegender Welt und vieles mehr, theologisch kann man das ganz gut erklären, aber es sind Menschen, die vorne stehen und die ein doppeltes Leben führen. Und dann frage ich mich, kann es sein, dass wir uns dieses aneignen können und sagen, wir sind so gut, wir sind so fromm, deswegen sind wir heilig und Gott als heiliger Gott ist unter uns? Versteht ihr den Gedanken? Der ist schrecklich. Also ich bin nicht so gut, aber ich nehme Gottes Gnade sehr ernst und die Beziehung, die ich zu Gott habe, nehme ich sehr ernst. Und deswegen lebe ich nicht, wie ich will, sondern ich habe einen Gott, der mir Zuflucht schenkt, der mir Stärke anbietet und der sagt, ich bin der Gott, der Heilige, in eurer Mitte. Deswegen seid ihr heilig. Schaut mal Vers 6. Gott ist in ihrer Mitte, so beginnt der Satz, der Gedanke. Und deswegen, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen, früher morgen, das heißt, Gott ist der Heilige, der präsent ist, auch heute im Gottesdienst. Und wir kennen uns nicht gut genug. Wir können etwas vorspielen sogar. Aber Gott kennt mein Herz, Gott kennt meine Gedanken, Gott weiß, wie ich im Alltag umgehe mit anderen Menschen, die auch noch Jesus nicht angenommen haben oder unter den Geschwistern. Aber hier heißt nicht die Person, sondern Gott ist heilig. Und deswegen sind wir auch Heilige, weil wir berufen sind, in Heiligkeit zu leben, auch wenn wir es nicht verdient haben. Ihr kennt wahrscheinlich theologisch den Unterschied zwischen der Stellung Gottes und dem Zustand. Zwei ganz gravierende Momente in der Theologie. Der Stellung nach sind wir heilig berufen und wie Paulus sagt, vollkommen sogar in seinen Augen, weil er für uns alles getan hat. Dem Zustand nach sind wir auch so gut heilig, vollkommen, machen keine Sünden. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch hier zugeht. Ah, danke für eure Kommentare. Nein, da sind wir nicht ganz vollkommen. Wir werden erst vollkommen sein, wenn wir bei ihm sind. Dem Zustand nach. Und deswegen heißt es hier als zweiter Gedanke, die Ströme der Läufe oder des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten, denn Gott ist in ihrer Mitte. Und darüber freue ich mich, dass wir einen Halt haben. Nicht nur allgemein, sondern konkret, weil wir eine Beziehung mit Gott eingegangen sind, liebt Gott uns, macht uns vollkommen der Stellung nach und wir dürfen in Christus in aller Heiligkeit leben, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott heilig ist. Und das verändert vieles in unserem Denken, auch in unserer Einstellung. Ein junger Mann, das hat mir einfach so gefallen, ich habe es mir notiert, ein junger Mann mit Namen Riven. Es war ein Jude. Und dieser Mann, der hatte irgendwie kein glückliches Leben. Er war enttäuscht von seinem eigenen Leben und das Jude, er mochte sich nicht, weil viele sich über ihn lustig gemacht haben, als er klein war. Und so lebte dieser junge Mann und als er Jugendlicher wurde eines Tages, da hat er keinen Frieden gefunden, keine Ruhe und er versuchte irgendwo durch Abenteuer verschiedene Länder zu besuchen. Zum Teil sogar ist er umgezogen, wie zum Beispiel hier, ist nach Europa umgezogen, nach Kanada, nach Südamerika und letztendlich ist er gelandet in den USA. Und versucht sein Leben immer noch zu suchen und Glück oder Karriere zu machen in seinem Leben. Und er findet keine Ruhe. Er beschließt, Student zu werden, weil er einfach vielleicht mehr verdienen wird können, vielleicht ein gutes Halt erreichen wird, wo er dann auch sicher sein kann, sicher leben kann. Und versucht auch dann als Student gut zu sein. Und da hat er einen Studentenpartner in seiner Klasse und das ist kein Jude. Irgendwelcher Deutscher, der dort irgendwo in Amerika, in den USA auch studiert. Und sie verstehen sich gut. Und dann sagt eines Tages der Deutsche zu ihm, hör mal, Riven, ich würde gerne Hebräisch lernen wollen. Wieso brauchst du blonder und blauäugiger Deutsche Hebräisch? Er verstand das gar nicht. Weshalb? Du bist ja jetzt in den USA, studierst alles in Englisch. Wieso Hebräisch? Du bist ja kein Christ. Sagt er, weißt du, gerade weil ich Christ bin. Und weißt du, ich kenne Hebräisch nicht, aber ich möchte die Bibel, die ich so gerne lese, sagt der Deutsche zu diesem Juden, ich möchte sie lesen in der Grundsprache. Vielleicht verstehe ich mehr, wichtigere Dinge, Schätze kann ich erkennen. Gut, sagt er, wir können einen Deal eingehen und ich werde dir unterrichten, du gibst mir etwas Geld und somit konnte er sein Studium dann irgendwie mitfinanzieren. Die Juden sind immer schon schlau gewesen diesbezüglich, was Geschäft anbetrifft. Und der Deutsche gibt ihm Geld und er lernt Hebräisch. Sagt er aber letztendlich während diesem Unterricht, sagt er immer, ich kann nicht begreifen, wie du als blondiger Deutscher mit blauen Augen plötzlich Hebräisch lernen willst. Was hast du da viel davon? Ich habe es früh gelernt, sagt er. Ich habe die Geschichte der Bibel, die kenne ich gut. Das ist die History, das ist die Geschichte unserer Juden. Wir lernen sie in unseren Klassen, als Kinder, wir kennen sie alle. Aber so sehr begeistert bin ich nicht davon. Und als er dann versuchte, ihm Hebräisch beizulernen, lernt dieser Christ, der Deutsche, immer mehr, was die Bibel konkret über Gott, über Jesus, über die Vergebung, über ewiges Leben lehrt. Und erzählt ihm immer wieder das, was er versteht, mehr in Hebräisch. Weil hebräische Sprache gibt schon mehr. Und er ist so begeistert. Und er erzählte mehr. Und der Jude will das gar nicht hören, aber er muss ja hören, er ist ja sein Lehrer. Und er muss ja Hebräisch lernen, also muss er mit ihm kommunizieren. Und dieser Deutsche, der erzählt ihm, ich sag mal, das Evangelium, das er gut kannte, aber nicht angenommen hat. Und eines Tages geht er nach Hause und mitten in der Nacht steht er auf, geht vor die Tür, der Jude, und schreit in den Himmel, in die Freiheit und sagt, Gott, wenn es dich gibt, ich kann dich nicht verstehen, aber offenbare du dich mir. Das, was dieser blondhaarige Typ mir erzählt, es ist zu wunderbar. Aber gibt es dich wirklich? Ich zweifle. Und als er dann nach draußen geht und einfach so mal in die Freiheit ruft, unter blauem Himmel, plötzlich merkt er, Gott spricht zu ihm. Liebe Freunde, ich weiß nicht wie, aber er hört eine Stimme. Er geht draußen auf die Knie, mitten in der Nacht, Sterne oben, und sagt, Jesus, ich möchte an dich glauben, du bist der Messias. Und das, was mir der blondhaarige Typ da erzählt hat, wenn das war's, dann möchte ich dich kennenlernen. Warum erzähle ich das, liebe Freunde? Es gibt so viele Menschen auf der Welt, nicht nur Juden, sondern viele Nationen, viele Völkstämme, die wir besuchen seit Jahren, und wir haben noch keinen Zugang. Aber wir machen uns wenig Gedanken darüber. Die meisten Christen machen sich nicht Gedanken darüber, dass diese Menschen alle verloren gehen, wenn wir ihnen nicht das Evangelium bringen. Ich weiß nicht, kannst du danach noch ruhig sitzen? Ihr werdet mir das nicht glauben. Ich bete dafür, dass die Leute, dass wir Christen, unruhig nach Hause gehen. Nicht, weil wir den Segen nicht erlebt haben, sondern im Gegenteil. Weil Gott zu uns spricht und uns deutlich sagt, Leute, ihr könnt auch beten wenigstens. Ihr müsst ja nicht in unterschiedliche Länder reisen. Ihr müsst nicht dieses Wagnis, dieses Gefährliche auf euch nehmen, sondern ihr könnt einfach dafür beten, dass andere, die unterwegs sind, in muslimischen Ländern, wir sind ja wie gesagt in Pakistan, Afghanistan, wir wissen nicht, ob wir nach Hause kommen können oder nicht. Auch die wir Kinder zu Hause haben, Enkelkinder, wir wissen nie, ob wir zurückkommen. Und wenn du schon nicht reist, bete einfach für diese Menschen, die auf Reisen sind. Und wie ich schon sagte, jeder Christ sollte ein Missionar sein. Und lasst uns nicht einfach bequem werden, passiv. Ihr könnt ein ruhiges Leben in allem Luxus leben. Gott schenkt es uns und Gott wünscht es uns. Nur er mag nicht, wenn wir als Christen die Wahrheit kennen und schweigen. Oder nicht für diejenigen beten, die in Gefahr sich befinden. Am liebsten würde ich jetzt vieles erzählen, auch über die Türkei, über Israel. Wir sind täglich verbunden, weil unsere Missionare in all diesen Ländern sich unterwegs befinden. Aber wir haben die Zeit jetzt nicht dafür. Mein letzter Gedanke. Einmal die Zuflucht, die Stärke, die wir als Halt haben in Gott, nicht in uns. Zweitens, wir haben einen heiligen Gott, deswegen sind wir heilig und dürfen die Heiligkeit und die Präsenz Gottes erleben. Drittens, schaut mal, was in Vers 11 und 12 steht. Da heißt es, lasst ab, und er wendet sich nicht an das Volk Israel nur, sondern auch an die Nationen. Und sagt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Gott spricht persönlich durch die Koraiten. Und sagt, ich werde erhöht sein unter den Deutschen. Wie steht es bei euch? Heiden, Nationen. Genau, ihr habt eine gute Übersetzung. Die stimmt sogar mit meiner überein. Und da heißt es nämlich, ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde bis nach Kamtschatka. Ist das nicht gewaltig? Liebe Freunde, wenn man hier in den Urtext reinschaut, gerade im Hebräischen, da heißt es, dieses lasst ab und erkennt bedeutet, stoppt, werdet inne, werdet stille, weil ich als Gott zu euch rede. In einigen einfachen Übersetzungen steht es sogar, stoppt, werdet stille. Liebe Freunde, ich weiß nicht, in welchem Leben du dich befindest. Ich weiß nicht, welche Karriere du machst. Ich weiß nicht, in welchem Stress du dich befindest. Und ich bin mir sicher, ihr habt viel zu tun, ihr habt viele Termine, oder? Ich meine, außer den Senioren, obwohl sie sagen immer, sie haben zu wenig Zeit. Ich steuere auch auf diese Zeiten dazu. Wisst ihr, ich träume davon, ruhiger zu werden, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Wisst ihr, mich lässt etwas nicht in Ruhe und ich kann nicht passiv werden, weil Gott sagt, erkennt, dass ich Gott bin. Wie sollen Menschen es erkennen, die keine Bibel haben? Sie haben in ihrer Übersetzung keine einzige Bibel. Ich allein habe zu Hause mindestens 12 Übersetzungen in unterschiedlichen Sprachen, auch allein im Deutschen schon über 10. Ich kann also eine ganze Reihe von Bibeln haben und ich kann das Wort Gottes in meiner Sprache, und wenn das nicht ausreicht, in Russisch oder in Spanisch weiterlesen und kann mehr Erkenntnisse sammeln von Gott, weil er offenbart sich im Wort. Aber wer das Wort nicht hat, in keiner Sprache, zumindest in seiner nicht, ist er imstande, Gott kennenzulernen? Er kann es nicht. Also müssen Missionare gehen, ich sag mal, Christen müssen ausgehen und müssen sich über Gott unterhalten. Das ist die Aufgabe von mir und dir. Oh, die Kinder werden jetzt laut, ja, das heißt, ich muss schließen, oder? Schaut mal, und Gott sagt, lasst ab, stoppt, werdet inne und erkennt, dass ich Gott bin. Liebe Christen, liebe Freunde, ich möchte euch Mut machen. Wir haben das Beste, die beste Berufung, die es gibt auf der Welt. Wir dürfen arbeiten, wir dürfen aktiv sein, aber wir dürfen in dieser Arbeit als Christen offen sein und darüber erzählen, berichten, was Gott tut in der ganzen Welt oder allein in meinem Leben. Und das sind lauter Wunder. Ich habe eine Zuflucht. Ich habe einen Halt. Ich habe ein Fundament. Und Gott sagt, ich bin in deiner Mitte, deswegen bist du heilig. Und darfst meine Heiligkeit auch, die Gottes Heiligkeit erleben. Und außerdem sagt er, werde stille und werde ruhig und geh ins Innere und frag dich, wer Gott ist. Damit Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt in unserer Präsenz, also in unserer Gegenwart. Und den will ich verkünden. Und deswegen kann ich nicht schweigen. Liebe Freunde, schweigt ihr immer? Ich weiß, im Gottesdienst müsst ihr ja schweigen, ja? Zum Glück. Aber wisst ihr, wenn ihr nach draußen geht, wenn ihr im Berufsleben seid, wenn ihr Senioren unterwegs seid in den Dörfern, erzählt Menschen, wer Gott ist. Menschen kennen Gott nicht. Deutsche kennen lange nicht immer Gott. Obwohl wir die Möglichkeit haben. Aber wie viele Nationen kennen Gott überhaupt nicht? Und ich mache mir keine Gedanken. Bete, wenn du nicht reisen kannst. Reise, wenn du reisen kannst. Und wenn du finanziell gut begabt bist und Gott hat dich beschenkt, setz es ein. Wenn du selbst nicht reisen kannst, gib was, damit Menschen Gott verkündigen in unterschiedlichen Sprachen, wobei wir schon sind. Und eine Bibel nach der anderen kommt, wird gedruckt in unterschiedlichen Sprachen, sogar im Plattdeutsch. Und das wünsche ich euch, dir persönlich, dass du diesen Halt hast und dass du sicher bist und dass du davon weiter verkündigst, an wen du glaubst. Gott segne euch. Darf ich noch kurz auf etwas hinweisen? Fast vergessen. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange heute gesprochen habe. Ansonsten vergibt es mir. Wir haben eine ganze Reihe von Zeugnissen. Also alle Zeugnisse, hunderte von ihnen, sind in Broschüren verfasst. Es sind da mindestens 6, glaube ich, unterschiedliche Broschüren. Wir haben noch mehr, aber ich konnte nicht mehr mitnehmen. Ihr habt ja nicht so große Tische. Das sind Broschüren, wo es ein Zeugnis nach dem anderen gibt mit Bilder. Keins ist ausgedacht. Alle Personen, die dort vorkommen, ob Kinder oder Erwachsene oder Alte, wir kennen sie, alle persönlich. Dies zum Beispiel, Broschüre, nimmt mit, das sind alles ehemalige Moslems, die nur Allah, die Scharia und den Koran kannten. Mittlerweile alles Christen geworden, es sind seit Jahren unsere Missionare unter Moslems. Ich werde jetzt nicht sagen, in welchen Ländern. Dann, für Kinder, oh, für Opis und Omis und Eltern, ich mag das. Weil, wisst ihr, wenn man für die Kinder in der Nachtlektüre lesen möchte, muss man oft suchen, ja? Mütter kennen das besser, sie sind da fleißiger als die Männer. Und dann suchen sie in Büchern überall. Ihr müsst nicht suchen. Es gibt zig von Zeugnissen, die ja immer nur einmal vor dem Schlafengehen eine kurze Geschichte lesen mit einem Bild. Dann kann euer Kind besser einschlafen und für die Mission beten. Für diese Menschen. Und das sind Kinder, die Jesus bereits kennengelernt haben durch Weihnachtspäckchen. Was ihr macht, alles Kinder, und das sind nur einige von vielen, die Jesus angenommen haben durch das Weihnachtspäckchen, das sie bekommen haben in ihrer Familie. Außerdem Witwen-Einsätze, ihr könnt euch Brüder und Schwestern gerne melden. Wir können Einsätze machen nach Moldawien, nach in die Ukraine und nach Weißrussland, auch nach Sibirien, wenn ihr wünscht. Und dort Witwen betreuen, Lebensmittel bringen, etwas zu heizen, das heißt, dort wird Kohle, Heizkohle oder drauf, jetzt kann ich mir nicht mehr Deutsch. Holz, danke. Holz wird besorgt, das heißt, wir fällen es, wir spalten es, wir bauen es auf, wir stapeln es auf. Für die Omis und Opis als Rentner oder als einzelne Witwen und Witwer, die nicht mehr arbeiten können, die nicht tragen können, damit sie den kalten Winter überleben können. Und solche Einsätze könnt ihr gerne mitmachen. Meldet euch bei uns und ihr könnt mitmachen. Dort gibt es Zeugnisse, wie diese Witwen sich überzeugen ließen vom Wort Gottes und Christen geworden sind. Außerdem für die Bibeln, nehmt dort Flyer mit. Ich werde jetzt nicht weiter erzählen, sonst wird es zu lange. Kennt ihr Gottes Vision? Beim Abendmahl kennt ihr dieses Bild, ja? Das sind nicht nur Deutsche, das sind nicht nur irgendwelche Ukrainer. Hier gibt es alle möglichen Gesichter, schwarz, weiß, gelb, Gottes Vision, jeden Menschen. Nimm es mit an die Pinnwand, bete dafür, damit du von zu Hause missionarisch aktiv sein kannst. Und das Letzte. Es sind verschiedene Flyer. Wir haben über 100 Leute als Missionare in unterschiedlichen Ländern. Es sind nur ein paar, die ich mitgebracht habe. Ihr könnt den Flyer mitnehmen, könnt dafür beten. Und wenn jemand beten und helfen will, meldet euch bei mir. Ich danke euch und ich wünsche euch Gottes Segen.